25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.
Am letzten Freitag gab es zum 8. Mal eine Stolpersteinverlegung in Ulm. Stolpersteine sind kleine Betonquader mit Messingplatte, in die Namen und Geburtsdaten eingetragen sind. Jedoch nicht von irgendwelchen BürgerInnen, sondern von Opfern aus dem Zweiten Weltkrieg, welche in Ulm hausten und aus der bürgerlichen Mitte entfernt wurden. Eingelassen werden die Steine vor dem ehemaligen Wohnhaus der betroffenen Personen. Sie sollen an das Schreckliche erinnern, was für eine kurze Zeit Alltag war, und vor allem an die Existenz der Opfer gedenken und diese ehren. Sie sind also ein wichtiges Mittel der Gesellschaft, um auf die Geschehnisse aus der NS-Zeit aufmerksam zu machen. Wir waren bei dieser Stolpersteinverlegung für euch vor Ort und haben mit einem Veranstalter sowie mit Angehörigen eines Opfers gesprochen. Herr Tritsch, warum hat Ihnen die Idee der Stolpersteine so gut gefallen?
Ganz am Anfang, ja. Die Stolpersteine wurde schon Anfang dieses Jahrhunderts, ja, schon angefangen von Günter Demnig. Ja. Ich wusste am Anfang gar nichts davon, dann langsam habe ich da was davon gelesen. Und es war hier in Ulm eine lange Geschichte, in der ich persönlich nicht involviert war, das anzufangen. In 2014 hat es hier angefangen. Und ich war gerade in einer Phase in meinem Leben, wo meine Familie war aufgewachsen oder wurde langsam aufgewachsen. Und ich hatte familiengeschichtliche Gründe, selbst damit mich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich damit angefangen und entdeckt, dass es eine ganze Menge, und bei den ersten Treffen waren über 100 Leute dabei, ja, eine ganze Menge Leute in Ulm gibt, die wirklich sich sehr, sehr für dieses Thema interessieren und die uns immer noch massiv unterstützen, ja, auch mit Geld. Nur durch ihre Unterstützung können wir es machen. Und das hat mich begeistert.
Die Bestimmung von Personen, die einen Stolperstein erhalten, ist von mehreren Faktoren abhängig.
Wie wird denn entschieden, welche Personen einen Stolperstein bekommen?
Ah, das ist nicht so einfach. Es hat zum Teil mit der Geschichte der Dokumentation von jüdischen Familien zu tun, ja, wo wir schon aus dem Arbeit von des Stadtarchivs viel Information haben. Und es hat auch mit Vorhandensein von weiteren Informationen, persönliche Informationen über wo die jetzt leben, die Familien jetzt leben und solche Sachen zu tun. Wo wir Kontakt zu Familien aufbauen können, wie gerade hier, ja, sehen wir sehr gute Gründe, gleich so bald wie möglich mit der Verlegung von Stolpersteinen zu beginnen, weil in vielen Fällen diese Familien inzwischen sehr, sehr betagt, also sind ältere Leute. In diesem Fall ist es schon die Enkelkinder, ja. Viele der erste Generation ist leider schon nicht mehr bei uns, ja. Und aber die ersten Jahre bis 2019, bis Anfang Covid, war es immer noch möglich, dass Menschen, die hier in Ulm in den 20er Jahren geboren wurden, noch zurück nach Ulm kommen für die Stolpersteinverlegung.
Wie wichtig die Aktion für die Erinnerung an die Schicksale ist, macht uns Herr Tritsch bewusst. Gab es ein Einzelschicksal, das Sie besonders berührt hat?
Nein, die berühren mich immer alle, massiv. Jede ist eine Geschichte für sich und jede macht einen fassungslos, was passierte damals und wie lange es gebraucht hat, ehrlich gesagt, wie lange es gebraucht hat, dass es in Deutschland wirklich direkt angeschaut wurde und darüber gesprochen wurde und ehrlich darüber gesprochen wurde.
Wie viele Stolpersteine gibt es denn in Ulm?
121.
Insgesamt wurden für 9 BürgerInnen oder Familien Stolpersteine gelegt. Wir möchten über ihr Leben erzählen.
Mit 7 älteren Geschwistern kam Oscar John 1896 zur Welt. Nachdem er sich als Kriegsfreiwilliger meldete, wurde er von einem Granateneinschlag verschüttet und war lange bewusstlos. Wegen den Verletzungen und Hysterie mit Zittern wurde Oscar John aus dem Militär entlassen und trug bleibende Schäden in Form von Krampfanfällen mit sich. Weil er nur als leicht kriegsgeschädigt galt, erhielt er keine Kriegsinvalidenrente. Er versuchte, sich mit Hilfstätigkeiten durchzuschlagen. Am 27. Mai 1940 wurde Oscar John in die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert und ermordet. Pauline Franziska Basler wurde am 12. April 1887 in Ulm als zweites von 3 Kindern geboren. Nach der Schule arbeitete Pauline Bassler als Kontoristin, bis sie im Alter von 24 Jahren in die staatliche Heilanstalt Schussenried eingeliefert und dort 28 Jahre lang versorgt wurde. Am 7. Juni 1940 wurde Pauline Bassler umgebracht. Zur Verschleierung des Mordes wurde der 28. Juni 1940 als Todesdatum genannt. Norbert Groß wurde am 7. Juni 1941 in Ulm geboren. Er litt an einer frühkindlichen Hirnschädigung, konnte sprechen, aber nicht sitzen, gehen oder stehen. Nachdem die Eltern bei einem Luftangriff ihre Wohnung verloren hatten, konnte das Gesundheitsamt die Überweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt durchsetzen. Norbert Groß starb am 23. Mai 1945 offiziell an Typhus. Offiziere der US-Armee kamen zu dem Schluss, dass das Töten durch Vernachlässigung und Nahrungsentzug vom Anstaltspersonal über das Kriegsende hinaus fortgesetzt worden war. Wolfgang Ernst Giermund kam am 13. Februar 1922 in Spenningen am Neckar zur Welt. Wegen Versetzung seines Vaters nach Ulm zog die Familie in das dritte Obergeschoss im Haus Danzinger Freiheit. Nach kurzer Zeit als Hilfsarbeiter wurde er in der Erziehungsanstalt auf dem Schönbrühl in Remstal aufgenommen. Von dort wurde er zweimal verlegt. Am 9. Dezember 1940 wurde Wolfgang Giermund ungeheilt im Alter von 18 Jahren ermordet. Innerhalb seiner Familie wurde von seinem Tod geschwiegen. Gustav Adolf Rey kam am 10. Januar 1867 als sechstes Kind eines Schuhmachermeisters zur Welt. Mit guten Schulzeugnissen machte er eine Ausbildung zum Kaufmann und schloss die Lehre ebenfalls mit guten Zensuren ab. Er arbeitete in der Ulmer Hutfabrik Meißer im Büro, bis er psychisch erkrankte und ihm gekündigt wurde. 4 Jahre lang lebte er ohne Arbeit zu Hause, bis er mit 22 Jahren in eine Heilanstalt eingewiesen wurde. 1906 wurde er in die Pflegeanstalt Heckbach überwiesen. Nach 34 Jahren dort wurde er in der Gaskammer ermordet. Isidor Weil wurde am 21. August 1875 in Meisenheim bei Bad Kreuznach geboren. Er hatte einen Kaufmannsberuf erlernt und war Soldat im Ersten Weltkrieg. Er kehrte mit einem starken Rheumaleiden zurück und war dadurch später immer wieder ans Bett gefesselt. Am 2. Januar 1920 heiratete Isidor in Neu-Ulm Elsa Kahn. Elsa wurde am 17. November 1882 in Ludwigsburg geboren, lebte seit 1912 in Neu-Ulm und war Teilhaberin des Modewarengeschäfts E&A Kahn. Zusammen zogen die beiden nach Ulm. Am 21. Mai 1921 kam Otto Emanuel auf die Welt. Am 13. Dezember 1923 wurden Mathilde und am 24. Oktober 1926 Edith Anthony geboren. Mathilde und Otto konnten 1937 und 1939 nach England umsiedeln, während Edith, die immer etwas kränklich war, bei den Eltern blieb. Mathilde besuchte die Exilschule Bounce Court von Anna Essinger in England und arbeitete dort als Köchin. Otto wanderte 1939 nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung in Schlesien nach England aus. Dort arbeitete er als Landarbeiter und diente der britischen Wehrmacht. 1943 nannte er sich zu Michael Wheeler um. Elsa übernahm 1939 die Leitung des jüdischen Altersheims. Am 22. August 1942 wurden sie von Stuttgart nach Theresienstadt deportiert. Der Gesundheitsstand von Isidor verschlechterte sich und er verstarb am 7. Februar 1943. Im Oktober 1944 wurden Elsa und Edith nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Die jüdische Familie Chos wurde am 28. Oktober 1938 aus Ulm nach Polen deportiert. Mit Ausnahme des 1870 geborenen Vaters, Max Moses Chos, waren aber alle Familienmitglieder in Deutschland geboren worden. Er war 1898 aus Russland gekommen und arbeitete als Handelsreisender für große Ulmer Kolonialwarenfirmen. Mit 51 Jahren heiratete er 1922 die 32 Jahre alte Antonia Kaufmann aus Cannstatt. Ihre Tochter Ruth wurde 1922 geboren, 5 Jahre später Hannah. Zu der Zeit zog die Familie in die Wohnung an der Ecke Olga-Straße und Neutorstraße. Unter der NS-Diktatur bekam Max Chos immer weniger Arbeitsaufträge und die Töchter dürften nach 1936 nicht mehr in die Schule gehen. Die Familie wurde am 27. Oktober 1938 verhaftet und am nächsten Tag zur polnischen Grenze gebracht. Danach sind sie spurlos verschwunden. Es muss angenommen werden, dass sie Opfer der deutschen Liquidierung des dortigen Ghettos im Laufe von 1943 wurden. Paul Nathan wurde in Ulm am 30. Dezember 1880 als viertes von sechs Kindern geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaft, promovierte, wurde Offizier im Ersten Weltkrieg und eröffnete anschließend 1922 in Ulm eine Kanzlei für Steuer- und Wirtschaftsberatung mit einem großen Kundenkreis. Er bezog eine Wohnung in dem großen Eckhaus an der Neutorstraße 1. Seine Ehefrau Eugenie war christlich. Nach der Machtergreifung Hitlers verschwanden seine nicht-jüdischen Kunden. Die Stadt machte 1939 sein Haus zu einem Judenhaus und zwang viele Juden, dorthin umzuziehen. Paul Nathan wurde am 22. August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Zwei Jahre später wurde er nach Auschwitz gebracht und gleich bei der Ankunft am 12. Oktober 1944 in den Gaskammern ermordet. Charlotte Steiner lebte ab Mai 1897 in Ulm. Sie leidete ab jungem Erwachsenenalter an psychischen Krankheiten und verbrachte ihr Leben in verschiedenen Einrichtungen, bis sie am 24. Juni 1940 in einer Gaskammer ermordet wurde.
Bei der Verlegung des Stolpersteins von Charlotte Steiner hatten wir das Glück, auf ihre beiden Großneffen zu treffen. Können Sie mir sagen, von wo Sie angereist sind und warum Sie heute hier sind?
Angereist sind wir aus Basel und wir sind hier, weil der Stein für Charlotte Steiner ist für unsere Großtante verlegt worden.
Wie wichtig finden Sie denn diese Organisation?
Die Organisation Stolperstein? Im ersten Moment ist das eine interessante Idee und dann, wenn man aber hier ist, merkt man plötzlich, wie ganz viel sich bewegt. Ich glaube, wir sind beide selber ein Stück überrascht, wie uns das emotional auch berührt, weil hier etwas, das wir aus Erzählungen von unserem Vater kennen, aber das für uns, Ulm ist doch eine gewisse Distanz von Basel. Wir waren vor 30 Jahren zum ersten und letzten Mal in Ulm, noch mit unserem Vater. Und irgendwie plötzlich merken wir, wie nah uns das geht. Und es entsteht da eine Verbindung, die ich ganz ehrlich sagen, ich bin total überrascht selber, wie emotional ich mich plötzlich diesem Ort verbunden fühle.
Wie berührend diese Schicksale sind und was für eine Bedeutung sie im Alltag der Verwandten einnehmen können, erläutert uns die Neffin. Setzen Sie sich noch anderweitig für das Gedächtnis an Ihre Verwandte ein?
Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich seit den letzten 20 Jahren immer wieder mehr Zeit nehme für diese familiäre Geschichte und sehr viel darüber auch gelesen habe und das mir sehr wichtig ist. Also so, ich bin emotional sowieso da sehr verbunden, weil die Großmutter ist ja mit uns aufgewachsen, hat uns immer doch auch was erzählt, also nee, ich bin mit der Großmutter aufgewachsen und doch immer auch viel erzählt darüber, also so rein emotional familiär ist das seit letzten 20 Jahren ein großes Thema, auch das irgendwie zu verarbeiten, was da geschehen ist, was haben die uns weitervererbt, wie gehen wir damit um, wie halten wir sie in Ehren und für mich ist so der Tag heute ist, so dem nochmal Raum zu geben und so wie die Charlotte hat jetzt auch einen Ort, wo sie vielleicht zur Ruhe kommen kann. So.
Aufgrund von der Corona-Pandemie konnten wir leider nicht auf weitere Angehörige treffen, aber wir sind zuversichtlich, dass sich das wieder ändert, was uns auch die Stolpersteinverlegungen vor Corona bewiesen haben. Ulm setzt sich auch für weitere Projekte im Zusammenhang mit der NS-Zeit ein.
Gibt es noch andere Projekte, um vielleicht gerade an diese NS-Zeit zu erinnern, an die Einzelschicksale zu erinnern?
Ja, durch unsere Erfahrung mit den Stolpersteinen haben wir entdeckt, dass es viel mehr Opfer der Morde an den psychisch Kranken gab in Ulm, als wir gedacht hatten am Anfang. Und aus diesem Grund haben wir ein besonderes Programm gehabt mit dem DZOK, Dokumentationszentrum Obere Kuhberg, um ein Erinnerungszeichen für diese Opfergruppe, nennt man das, zu errichten. Das haben wir in 2019 vor dem Justizgebäude in der Olgestraße gemacht, mit großer Unterstützung vom Land, vom Baden-Württembergischen Land und von der Stadt.
Gibt es vielleicht noch etwas, was Sie die Hörer wissen lassen möchten, die heute nicht hier sein können oder nicht da sind?
Ja, natürlich. Also wie ich sagte, es gibt viele Leute, die uns unterstützen, aber wir brauchen immer mehr neue Leute, die jüngere sind. Also viele von uns sind, wie ich, ziemlich grau um die Ohren, so graue Haare und so. Und möchten gern, dass aus der jüngeren Generation auch neue Aktivitäten kommen, neue Ideen, wie man es am besten macht und dass die zu unserem Treffen kommen.
Was von 1933 bis 1945 geschehen ist, beschreibt die dunkelste Zeit der menschlichen Existenz. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies nie wieder passiert.
25 Jahre. Free FM.